SRF 1.
SRF 1.
Schnabelweit am Donnerstagabend, am Mikrofon der Reto, Gerard Schnabelweit, unsere Sendung auf SRF 1, wo es um Mundart geht. Heute stellen wir Ihnen unter anderem eine jüngere Stimme aus dem Baselbiet vor, Daniela Dill. Sie ist von Haus aus Slam-Poetin. Sie reist mit ihren Texten und Geschichten von Bühne zu Bühne. Ihre Slams schreibt Daniela Dill, aber bis jetzt auf Hochdeutsch. Ja, eine von diesen Geschichten hören wir dann in dieser Sendung. Können Sie sich aber dann nicht eben auch vorstellen, einmal Mundart-Slam-Text zu schreiben?
Ja, also, ich will jetzt nichts versprechen, aber denkbar wäre es. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie probiert, auf Schweizerdeutsch zu reimen. Ich habe wie das Gefühl, dass das nicht schön ist.
Schweizerdeutsch ist nicht schön, wenn es gereimt ist? Eine mutige Aussage. In einer Mundartsendung. Wieso Daniela Dill ihre Slam-Text auf Hochdeutsch schreibt, das erklärt sie uns ein bisschen später noch genauer. Bei uns in der Schnabelweide ist sie aber vor allem wegen ihrer Mundart-Kolumne, wo sie für die Oberbaselbieter Zeitung Volksstimme schreibt. Ein paar von denen liest sie bei uns vor, noch vor dem Zenni. Jetzt aber zuerst in 3 Minuten den Briefkasten. Im Briefkasten erklären wir jedes Mal Begriff oder Wörter, Mundart, Ausdrücke, wo sie nicht genau wissen, was sie vielleicht bedeutet oder woher das kommt. Wir haben ganz viele Zuschriften bekommen, die wir beantworten. Wie gesagt, bei uns gerade als Nächstes.
Ich bin weiss und das ist gut so, das hat Vorteil mehr denn je. Ich bin mächtig, wenn ich weiss bin und bestimmt so ist der Geschehen. Ich bin reich und weise helfen und als Wissen gehört mir die Welt. Habe ich irgendein Bedürfnis, kauf mir das Rest mit Plastik. Auf Strassen durch den Dschungel und holt's ab, so viel wie's geht. Ich auf Arbeitsplatz der Gunde, ja, bei mir da gibt's keine Not. Ich baue mir auch ein Netz auf, fürs Freunde überall. Sie nehmen ein an meinen Gewinn, so bin ich höchst sozial. Swiss. Ich denke oft an unsere Väter und an ihre sowieso, die von uns vor vielen Jahren das Zippenfest zu sich genommen. Sie haben nicht zuletzt dank der Technik ihrem Glauben und Gemüt andere Völker ganz vernichtet. Was für Helden, was für Blut. Ich bin weiss. So gibt's halt die Rogesen und das dicke Monats gesehen. In der Park voll für Adventure, ganzes Plastik, was hat Schmäh. Dort sind Bäume aus Polyester und Glückstraxe stört nicht. Ja, wir wissen, sind die Gerechte, blitzblank super auf dem Zenit. Ich bin weiss.
Touch me.
Das ist unsere Mundart-Sendung. Gibt's immer am Donnerstagabend nach der 9 Uhr Nachrichten. Und auch immer an erster Stelle unsere Hörerinnen und Hörer, die unsere Schnabelweit-Redaktion ihre Fragen zu Wörtern, Redewendungen und Namen einschicken. Und in jeder Sendung werden dann ein paar von diesen Fragen beantwortet. Zum Beispiel die Frage vom Hans-Peter Estermaus Rheinfelden. Er ist bei seinen genealogischen Forschungen auf den Begriff Stuffelhuhn gestossen. Und zwar im Zusammenhang mit dem Vogtzäten, wo die Bauern früher noch haben müssen zahlen. Mit dem Stuffelhuhn könnte er bis jetzt nichts anfangen. Markus Gasser, Sie schon?
Ja, schon, aber ich musste auch recherchieren dafür. Ein Stuffelhuhn oder ein Stuffelhahn, das war früher eine spezielle Abgabe an die Obrigkeit. Und zwar hat man im Sommer, nach dem Heuen oder nach dem Ernten, das Vieh auf die sogenannte Stuffelweide oder Stoffelweide gelassen, also eben auf die abgeernteten Getreidefelder oder auf die geheuten Matten, um die stehenbleibenden Stoppeln abgrasen. Dem hat man noch Acherweide gesagt. Und das Stuffelhuhn, das war jetzt eben eine Abgabe gewesen, sozusagen eine Gebühr, die der Bauer hat müssen zahlen musste, dass er sein Vieh auf die Stoffelweide hat dürfen lassen. In einem Dokument von 1478 heisst es von Buttisholz im Luzernbiet: Zinsen jährlich zu Ostern 60 Eier und im Sommer 4 Stuffelhühner. Es hätte auch sein können, dass man für die Stuffelweide eine ganze Sau abgeben musste. Das war dann ein Stuffelschwein.
Aber wieso denn Stuffelhuhn und nicht Stoppelhuhn? Wir sagen ja den Resten von der Halm Stoppeln.
Heute sagen wir das so, das stimmt natürlich. Aber die älteren Formen im Deutschen sind eben Stuffle oder Stupfel. Die sind viel älter als Stoppeln. Das kommt von Latinisch Stipula, Halm, Stroh, und dann Spätlatinisch Stupula, Stupla. Und von dort ist es ins Deutsche gekommen und dann mit der sogenannten zweiten Lautverschiebung zu Althochdeutsch Stupfala und Mittelhochdeutsch Stupfel geworden. Darum ist eben die alte Mundartform Stupfel oder auch Stuffel mit vielen Varianten in den verschiedenen Dialekten wie Stoffel, Stöffel, Stüffel oder Stroffle. Dass es in der Schriftsprache und im Hochdeutschen heute Stoppel heisst, das haben wir übrigens Martin Luther zu verdanken. Der hat in seinen Schriften die Variante Stoppel gebraucht, die man im Mitteldeutschen und im Niederdeutschen sagt.
Elisabeth Bartlomäus Röschek-Heubach schreibt ganz kurz: Tu nicht Murgugen.
Genau. Ich nehme an, sie will wissen, was Murgugen bedeutet und woher das der Ausdruck kommt. Also das Verb «Murgugen» habe ich nie gefunden, das muss ich gerade sagen, aber dafür der «Murgug». Und so ein «Murgug» oder auch «Muchgug» oder «Mugug», das ist eine Käferart, offenbar eine Grillenart. Mauerkäfer heisst er, oder Mauerheimchen, eine Grillenart, die im Mauerritzen lebt. Das Grundwort «Gug», das ist im Dialekt weit verbreitet. Ein «Gug» kann ein Insekt sein, ein Laufkäfer, Mistkäfer, Schwobenkäfer, ein Mucke oder eine Grille. Aus dem Berndeutschen Himmelgügeli, das ist der Marienkäfer, ist ein Gug. Und dann gibt es noch den Hirzgug, das ist der Hirschkäfer. Und da gibt es noch viel weitere. Gugen, das gibt es auch auf einen Menschen übertragen. Ein Gugen ist eine vorwitzige Frau. Ein Gugen, dummer Schwätzer. Und ein Fressgugen, das ist jemand, der gierig ist. Und dann habe ich noch herausgefunden, dass es im Glarnerdeutsch das Verb «gügeln» gibt, das «dumm tun» bedeutet.
Gut, immer wenn er es nicht so genau weiss, dann bringt der Markus Gasser 100 schöne Beispiele, die ungefähr zu tun haben mit dem gefolgten Wort. Aber was bedeutet das Wort?
Ja, tatsächlich weiss ich es nicht. Ich tue nur vermuten, darum habe ich so viel aufgezählt. Wenn das Murgugen mit diesen Übernahmen, die ich vorhin genannt habe, von «gug», «gugen» zu tun hat, dann meint es wahrscheinlich kindisch sein, vorwitzig sein. Aber Murgugen könnte auch einen Zusammenhang haben mit dem «Mauchen», der heimlich «umschleichen» bedeutet, oder mit «murken», mit der Bedeutung «undeutlich schwätzen». Also das liegt alles sprachlich sehr nah. «Tu nicht Murgugen», das würde dann heissen: «Tu nicht umdrucksen, tu nicht undeutlich schwätzen». Aber so ganz passt das alles wie nicht richtig zusammen.
Ja, wir lassen es einmal so stehen. Kommen wir zur nächsten Frage. Monika Essaywa aus Winterthur braucht Wörter «Näckele» und «Näckel». «Näckele» ist so etwas wie «Gfetterle» und der «Näckel», das ist der Kopf. Sie möchte jetzt wissen, ob die beiden Wörter zusammengehören und woher das ihre Bedeutung kommt.
Ja, der Näckel, den kenne ich selber noch von der Kasperli-Platte von früher. Sonst gibt es eins auf den Näckel, hat der Kasperli im schönsten Zürichdeutsch immer gesagt. Das ist kein Zufall, weil man Näckel, also als saloppen Ausdruck für den Kopf, tatsächlich nur im Raum Zürich braucht. Aber zu der Frage von der Frau Esseiva. Näckel und Näckele haben sprachlich und inhaltlich nichts miteinander zu tun. Sie tönen einfach fast gleich.
Mhm. Und wieso kann man das aber so ganz klar und sicher sagen?
Ja, weil es nicht die gleiche Herleitung hat, wahrscheinlich die beiden Wörter. Der Näckel, das hat die gleiche Bedeutung wie Nickel. Und der Nickel, das ist auch der Kopf. Und beides kann noch anders bedeuten. Nickel, das ist eigentlich eine Verhunzung vom Namen Nikolaus. Näckel ist wahrscheinlich einfach eine Variante von dem Nickel. Und eine sprachspielerische Variante davon ist der Niki Näcki für den Samichlaus.
Hinter dem Ofen stecke.
Genau.
Und wie ist es denn mit Näckele?
Das ist eben ein Wert mit ganz anderer Herkunft. Näckele ist gleich wie Nifle oder Gfetterle in anderen Dialekten. Also an etwas umhantieren, ohne rechtes Ziel und ohne richtiges System. Im übertragenen Sinn meint Näckele auch kritisieren. Dem Alten ist auf der ganzen Welt nicht recht. An allem, was begegnen kann, weiss der Altgriki zu Näckele dran. Steht im Appenzeller-Kalender von 1877. Etymologisch scheint Näckele verwandt zu sein mit Necken, also das Ärgern, das nicht richtig böse ist, aber an jemandem rumpickt und an jemandem ein bisschen rumnackt, in meinem Ecken sitzt, so mit kleinen Nervereien.
Gut, ich finde, jetzt werden wir schon sehr poetisch, jemandem im Nacken sitzen und an jemandem rumknacken.
Ja, aber das ist nicht zufällig. Für das Verb Necken habe ich nämlich zwei verschiedene Herkünfte gefunden. Entweder ist es eine sogenannte Intensivbildung zum Verb Nagen, das steht im etymologischen Wörterbuch von Friedrich Kluge, oder das Grimmsche Wörterbuch, das versichert, dass im Verb necken der Nacken steckt, der Ecke, wie ich sage. Necken ist also bildlich für im Ecken sitzen. Wie auch immer, Näckele und Necken, die haben schon ähnliche Bedeutungen. Die Wörter bezeichnen nicht eine grosse, klare Handlung, sondern so das Klein-Klein, sei es beim Knübeln oder sei es beim Ärgern.
Die Margrit Lützel-Schwab aus Ehredingen im Kanton Aargau schreibt, eine Bekannte von ihr sage viel vom Akten bei Gott und das Redmesser im Sack. Woher das die Redewendung kommt und was sie bedeutet, möchte sie gerne wissen.
Das war eine richtige Knacknuss, die Frage, jawohl.
Und hat man die Knacknuss können knacken?
Ich glaube schon, ja. Es gibt nämlich den Ausdruck von Asch bei Gott. Und darüber hat der Sprachwissenschaftler Robert Schläpfer in seinem Buch «Müsterli aus dem Baselbiet» geschrieben. Von Asch bei Gott, das meint Asch im Kanton Basel-Land, ist ein Rebbaudorf wie Magde. Und wenn man die Aschemer gefragt hat, woher sie kommen, haben die ganz stolz gesagt, von Asch bei Gott, von Asch. Aber das nur, wenn es ein gutes Weihjahr war. In einem schlechten Weihjahr haben sie gesagt, von Asch, Jesus Gott, von Asch.
Von Asch bei Gott meint also eigentlich, ich bin einer von diesen Donnerskerlen aus Asch.
Genau. Es steckt Stolz drin und Selbstsicherheit. Heute würde man vielleicht eher Denk sagen. Also ich würde vielleicht eher sagen, von Asch Denk.
Und was ist das bei Gott für ein Wort?
Das ist ein Ausruf bei Gott und hat die Funktion von einer Verstärkung bekommen in unserer Sprache. Also es ist bei Gott ein Gruß, meint, es ist wirklich tatsächlich absolut ein Gruß. Das gibt es in allen Dialekten, in verschiedenen Varianten, bei Gost, bei Gotz oder auch bei Gob.
Also, von Asch bei Gott ist jetzt geklärt. Jetzt fragt aber die Frau Lützel-Schwab nach dem Ausdruck von Magde bei Gott und das Redmesser im Sack.
Jawohl, das ist ja noch ausgebaut. Ich denke, das ist das Gleiche wie bei Asch. Magden ist auch ein Rebbaudorf, noch heute. Darum hat es im Wappen noch einen Weinstock, nebst einem Äpfelbaum. Und wenn man noch mal das Bild nimmt vom stolzen Weinbauer in einem guten Weinjahr, dann ist das Rebmesser, das man im Sack hat, noch eine Steigerung dazu. Also, man kommt nicht nur von Magden, man ist auch noch Weinbauer. Das beweist das Rebmesser, das man im Sack hat. Also, wer von Magden bei Gott ist und das Rebmesser im Sack hat, der ist darum ein richtiger Siebensich.
Vom Stufelhuhn bis zum Redmesser zu Magde sind wir heute gekommen. Wenn Sie auch eine Frage haben, dann schreiben Sie uns die Frage an SRF1 Schnabelweit in 8042 Zürich. SRF1 Schnabelweit 8042 Zürich. Oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an die Adresse mundart@srf1.ch. mundart@srf1.ch. Den nächsten Briefkasten gibt es heute in einer Woche hier in der Schnabelweit. Als nächstes bei uns eine junge Slam-Poetin, Daniela Dill.
Sie sagen von der Mutter, die Fresse über den Hagen. Dabei hat in der Kumme noch den 15. Tag. Mit dem Leo bis vor uns Nacht im Schopf der Kümmel das Futter gemacht. Ich bin ich vom Vater nicht, da mach mir nichts vor. Ich bin doch vom Leo schon weg der roten Haare. Ich kann ja froh sein, dass ich wie der auch noch schiel. Alami, Alshami, dann vom unteren Bier. Oh, lo, lo, lo. Oh, lo, 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 lo. Er sitzt in der Nachher, denn da schon noch an der Mann. Ich friss Käse mit Stein und mit Stiel. Alami, Alshami, Alami, Alshami, Alami, Alshami, vom unteren Bier. Schangeli, sagt Mutter, ja, heute muss es sein. Und sie fasst mir ein Schulheftli mit Zeitungen ein. Heute lässt du rechnen, das braucht gar nicht viel. Zähl zwei und noch einen, das lenkt uns reiget Spiel. Der Schullehrer schickt mich grad wieder heim. Ein Gang hilft dem Mutter, die hat Wasser in den Beinen. Ich höre nur sagen, der Bub ist debil, sollte ich schicken sie einem um, aus dem unteren Biel. Oh, lo, 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 lo. Ich seh's in der Nacht, noch schon und ohne Mann. Ich frisst Käse mit Stein und mit Stein. Alami, Alshami, Alami, Alshami, Alami, Alshami, Wunderbi. Im Gysi-Bäckendolli, dem schauen ich all noch, weil ein ist es es doch, mit mir bleiben stehen. Aber ich has er da, als gesuchen ich sie. Und schon ist wieder gegangen gesehen und geschwätzt haben wir nicht. Und hätte ich ein Köbli voll mit Wamme wünscht, Biele dazu und ich lebte wie ein Fürst. Ich geb die Hälfte im Dolle, das wollen wir jetzt viel. Aber das Dolle ist nicht mehr da im unteren Biel. Oh, lo, 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 oh. Oh, lo, lo, lo. Ich bin noch hart, noch schon, noch, 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 noch. Ich frisst Kies mit Stein und mit Stein. Oh, mi, all schon. Oh, mi, all schon. Oh, mi, all schon. Vom unteren Bier. Und wenn ich noch mal muss sterben, an meinem letzten Tag, da schick mir mein Gemein, a dannige Sag, aber sie bestellen uns kurz, sie bestellen uns klein, es passen ja die Scheichen und der Ranzen nicht rein. Noch führt mir mich auf, ist niemand mehr dabei, wird nie ein anderes beerdigt sein. Im Grab ist er so feister, im Grab ist er so still. Gut nach Lami Alshami vom unteren Biel. Oh, lo, 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 lo. Ich seh's nur noch her, nur schon, nur noch her. Im Grab lass mich riesen, im Stein ist still. Oh, Lami Alshami, Lami Alshami.
Der Ami Alshami aus dem oberen Biet.
der Florian Schneider haben wir gehört, das passt wunderbar. Aus dem Oper Baselbiet, aus Lausen, bei Lierschl, kommt die Slam-Poetin Daniela Dill. Sie ist 30 Jahre jung. Ausser ihren Text für die Bühne schreibt sie auch Mundart-Kolumnen für die Oper Baselbieter Zeitung Volksstimme. In diesen Kolumnen schreibt sie von Erlebnissen aus ihrem eigenen Alltag. Kleine absurde Beobachtungen, die einem auch zum Lachen bringen oder einem den Spiegel vor die Nase heben. Der Markus Gasser hat sich mit der Daniela Dill unterhalten darüber, wie sie sich als Slam-Poetin durchs Leben schlägt. Aber zuerst wollen wir jetzt von ihr natürlich einmal eine Geschichte hören.
Stress-Accessoire. Vor 3 Tagen bin ich im Tramli in einem Gespräch von 2 Studentinnen ausgesetzt gewesen. Die eine ist im 3. Semester Jus, die andere im 5. Semester Spanisch. Kurz bevor eine von diesen 2 aussteigen musste, haben sie sich für einen Kaffee verabreden. Sofort haben sie gleichzeitig ihre Agenden aus den Handtaschen gegraben. Ich habe schon von weitem gesehen, dass es schwierig wird, ein Datum zu finden. Die Wochentage waren mit Kugelschreiber und Leuchtstift vollgeschmiert. «Ui du», hat die spanische Studentin gesagt. «Ich glaube, vor August schaffe ich es nicht mehr. Wollen wir auch dann mal abmachen? Wann ging es dir?» Also ich habe am Montag am Bodytoning, am Mittwoch gehe ich mit dem Alex in Sole Uno, wir haben darum ein Saisonabi, am Donnerstag habe ich Orchester und am Freitag gehe ich ins Tango. Der Dienstag ist also mein Ausgangsoben. Am 6. habe ich aber schon mit der Rebi abgemacht, am 13. gehe ich mit der Sarah essen, am 20. hat meine Mami Geburtstag, oh, und die Woche darauf bin ich dann in der Ferien. Ging es dir echt am 27.? Sie würde ihr ein SMS schreiben, hat die Kollegin gesagt, sie müsse leider aussteigen. Statussymbol wie Auto, Haus, Kind und Ferien haben offenbar ausgedient. Es ist vielmehr der Zeitfaktor bzw. der Keinzeitfaktor, der uns in ein Hochgefühl versetzt. Keine Zeit zu haben vermittelt den Eindruck, gefragt zu sein und Erfolg zu haben. Heute kokettiert man mit einem vollen Terminplan. Ein 15-Stunden Arbeitstag, ein Fitnessprogramm über einen Mittag, ein Theater- oder Opernbesuch nach dem Feuer oben, eine Wanderung mit Eisbickel und Seil am Wochenende und trotzdem noch massenweise selber gemachte Konfitüre, Teigwaren und Tomatensaucen im Kühlschrank ist der Maßstab von jedem Sexappeal. Vom selber gemachten Zopf vom Sonntagmorgen nicht abgesehen. Aktivität verschafft Attraktivität und Anerkennung, wenn man es auch nur genug deutlich kommuniziert, sonst macht es keinen Sinn. Wer sein Leben also gut managt, hat sämtliche Ressourcen, zum nebenbei noch einen Flugschein, ein Medizinstudium oder einen Sommelierkurs zu machen. Es passiert alles nebenbei. Das Wesentliche wird aufs Nebenbei verlegt. Und dabei darf man auf keinen Fall den Eindruck erwecken, dass man sein Leben nicht nützt oder noch viel schlimmer, dass man langweilig ist. Langweil ist der Imagefeind Nummer 1. Man bleibt stehen, wenn man nichts erlebt. Man entwickelt sich nicht weiter. Und aus Angst vor dem Stillstand stürzen wir uns in eine Art Erlebnissammelwahn. Wir festigen unsere Persönlichkeit durchs Handeln und mutieren so langsam vom Sein zum Design. Wer keine sichtbaren Erlebnisse und Erfolge vorweisen kann, wird auf dem Markt nicht wahrgenommen. Und darum muss man sein Leben leben und bis zur Erschöpfung ausschöpfen.
Daniela Dill, ihr habt ein abgeschlossenes Germanistik- und Französischstudium. Ihr habt Theatererfahrung als Schauspielerin. Seit 2007 seid ihr auf deutschsprachigen Slam-Bühnen präsent. Ihr seid auch Veranstalterin für Musik, Literatur und Kabarett üben. 2010 habt ihr den Kulturförderpreis vom Kanton Basel-Land bekommen. Und daneben arbeitet ihr auch noch im Dichtermuseum zu Liestl. Also, wenn man die Liste anschaut, das sind ganz viele verschiedene Sachen. Das sind selber auch so eine Unternehmens-AG, wie ihr in dieser Geschichte Stress-Accessoire beschreibt. Ist das so?
Sicher, ja. Also, ich will mich nicht daraus nehmen, aus dem, was ich jetzt beschrieben habe. Es betrifft mich auch, das Stress-Accessoire.
Ist das so, dass man als Spoken-Word-Poetin oder Slam-Poetin gar nicht anders kann, weil man in der Schweiz von dem allein nicht leben kann?
Also, vom Slam allein, vom Poetry-Slam, kann man sicher nicht leben. Aber aus dem Poetry Slam sind Veranstaltungen entstanden, Lesungen, Spoken-Word-Lesungen, wo man sich auch auf einer zweiten Bühne in dem Sinn präsentiert. Mhm. Oder Firmenanlässe, Geburtstag, Hochzeiten, je nachdem, ob man das Ganze will machen oder nicht. Das sind dann so eher noch die Jobs nebendran, die das Geld ein bisschen reinbringen.
Aber die machen jetzt so ganz viele andere Sachen. Eben im Dichtermuseum zu Liersten seid ihr noch und dort selber Veranstaltungen organisieren. Also das ist das Los, wenn man diesen Beruf ergreift und ihr ergriffen habt, dass man halt so viele Sachen muss parallel machen muss.
Ja, also so viele Sachen müsste man, glaube ich, nicht parallel machen. Also ich sehe mich auch ein bisschen danach, das eine oder das andere abgeben. Zum Beispiel die Veranstaltungen außerhalb des Dichtermuseums, dass ich die an Leute weitergeben kann, die das als Ziel haben, Events organisieren. Und dass ich mich dann mehr wieder auf die Bühne kann konzentrieren kann. Das ist das nächste Ziel.
Jetzt hören wir noch eine Kolumne, wo der im Mai in Basel live vortragt, heisst Vanille Schocchi, heisst die.
Letztens hat mir Bea bei einem Kaffee eröffnet, dass sie diesen Sommer ihren langjährigen Freund heiraten wird. Ei, schön, gratuliere. Ich habe sie über den Tisch umarmt und gedruckt und gefragt, ja, sind sie schon zusammengezogen? Nein, hat sie mit der Hand abgewunken und geflötet. Wir ziehen auch nach der Hochzeit nicht zusammen. Das mache ich mir darum jetzt so, hat sie erklärt. Das sei modern. Heiter, habe ich gedacht, bin ich verstaubt. Die Bea hat selbst sicher beim Kellner gewunken und eine Kugel Pistazie mit Rahm bestellt. Ich habe mich dem angeschlossen. Man hocke dann nicht die ganze Zeit aufeinander und könne tun und walten, wie man will. So können beide ihr wahres Individuum entfalten und sich ständig neu entwerfen. Selber können zu entscheiden und zu handeln, hat Bea gesagt, macht mich zu dem, wo ich bin. Ich habe mechanisch genickt. Wo der Kellner die Glasse gebracht hat und ich die Kugeln bei Stasi einen Moment lang angeschaut habe, habe ich mich im Stillen gefragt, ob ich die Wahl aus eigenem Willen getroffen habe. Und wie ich den Löffel zum Maul geführt und den Geschmack schon durch die Nase erahnt habe, habe ich mit tiefer Erschütterung feststellen, dass ich unter fremdem Einfluss gehandelt habe. Ich hatte eigentlich lieber Schocke genommen. Auf dem Heimweg musste ich an Sartre und an Madame de Beauvoir denken. Haben Herr und Frau Existenzialismus nicht auch in trennten Wohnungen gelebt, habe ich mich gefragt. Wird auch das Menschenwesen mit der Zeit entsprechend inexistent, wenn man zusammen wohnt? Dass man vielleicht sogar aus lauter Fremdbestimmung sein eigenes Ich verliert und aufs Mal inexistent ist? Als ich an einer Tankstelle vorbeikam, habe ich angehalten und von jeder Sorte Glasse ein Kübel gekauft. Schliesslich will ich daheim über ein breites Angebot verfügen, damit ich dann auch auswählen und bestimmen kann. Jetzt will die Bea also allein wohnen. Und ihr Mann auch. Im Nachtwind habe ich mir ihre Flitterwoche vorgestellt. Sie will unbedingt auf die Malediven und auch auf Machu Picchu. Was möchte sie echt? Wahrscheinlich ging sie trennt in die Ferien und vielleicht nicht einmal im gleichen Zeitrahmen. Sie würden sich gegenseitig Karten schreiben und schwärmen. Hier hätte es dir bestimmt nicht gefallen. Und hatte eine tiefschürfende Begegnung mit mir selbst, müssen wir zu Hause unbedingt ausdiskutieren. Als ich heimgekommen bin, habe ich gerade parat für ins Bett gemacht. Ich war schon am Dösen, wo mich auserwählt die Schlafzimmertür aufreisst und fragt, «Wann bist denn du heimgekommen? Ich habe dich gar nicht gehört.» «Ah, du bist da?» habe ich gefragt. «Ich habe dich auch nicht gesehen.»
Hat man mehr voneinander, wenn man sich täglich zuhause sieht oder wenn man zwei Wohnungen hat und etwas muss dafür tun, dass man sich sieht? Hintergründige Fragen, wo die Kolumne Vanille Schocchi von der Daniela Dill aufwirft. Mehr von ihr gerade als nächstes. SRF Verkehrsinformationen von 21.30 Uhr in der Region Zürich. Auf dem Nordring in Richtung Bern zwischen Zürich, Affoltern und dem Gubristunnel stockender Verkehr wegen einer Baustelle. Dann in der Region Bern auf der A1 in Richtung Bern zwischen der Verzweigung Schönbühl und der Raststätte Grauholz ebenfalls stockender Verkehr wegen einer Baustelle. Und noch ein Hinweis zum Schienenverkehr. Wegen einer Fahrleitungsstörung ist der Bahnhof Gränchen Nord auf der Linie Moutier-Biel unterbrochen. Es muss mit Verspätungen, Zugsausfällen und Umleitungen gerechnet werden.
Ich habe seit Jahren zwischen ein schwacher Punkt im Rücken. Dann drückt mir gruselig auf den Nerv und will dann nicht mehr schauen. Ich flüchte mich durch den Reizzustand in eine schlechte Haltung. So leidet wegen der Ausstrahlung mein ganzes Umfeld gewaltig. Nach 3-4 Tagen hast du meistens dann den Schmerz wieder verflogen. Doch das letzte Mal hat der Vorfall etwas lange Fäden gezogen. Statt drauf mit grün und Vorwärtsmarsch wie immer in meinem Leben, bin ich zusammen lange Zeit auf dem Rücken gelegen. Diagnose, die der Doktor stellt, könnte deutlicher nicht mehr sein. Resistentes Schmerzbild einer starken Lumbalgie. Diskus, Hernie, Medial, linkslateral aktiv. Sekundäre Fernsymptome, meistens subjektiv. Nach der klaren Aussage habe ich Grund zum Studieren. Habe immer geschaut und bauernmäßig probiert zu interpretieren. Mit anderen Worten heisst doch das, das ist das, was mich schockt. Genau an dieser heiklen Stelle mein schlechtes Gewissen hockt. Die Tatsache haut mir eins ins Gesicht, wie kann das nur passieren? Habe ich euch zwischen nie im hohlen Kreuz plagieren? Oder habe ich einfach zu viel einen krummen Buckel gemacht und nicht kapiert, dass bei dem Druck mein schwache Rücken kracht? Und wenn ich nach der Ursache frage, so muss ich akzeptieren, ein Mangel an Persönlichkeit kann niemand operieren. Darum tut das Schmerzbild vorderhand mein schwache Punkt belasten, bis ich mich vor dem selber an das Manko antaste. So schaffe ich seit dem Augenblick bewusst an meiner Haltung und dulde keine Erschütterung bei meiner Seelengestaltung. Probier mit mehr Beweglichkeit mein Rückgrat besser zu stützen, dass ich mich aufrecht und stabil vor Rückenschüssen kann schützen. Und will grad so viel Vorsätze am Grüsli gern verlieren, fang ich beim besten Willen auch nicht an politisieren. Denn was schlussendlich am Profil bei mir vielleicht magst sehen, hab ich zu meiner Schande ja nur wegen dem Rücken weh.
Für Max Mundwiller. Sein Titel «Rückenweh». Heute stellen wir Ihnen Daniela Dill vor, da bei uns in der Schnabelarbeit auf SRF 1. Daniela Dill, eine Sprachkünstlerin aus dem Baselbiet. Sie schreibt Mundart-Kolumnen für Zeitung und Slam-Text für Bühne. Aber ihre Slam-Text für Bühne, die sind bis jetzt alle auf Hochdeutsch. Mundart für Zeitung, Hochdeutsch für die Bühne. Das ist eine ungewöhnliche Mischung. Unser Markus Gasser hat von der Daniela Dill wollen wissen, ob denn das Zufall sei oder ob das einen bestimmten Grund hätte.
Ja, das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass ich vom Theater gekommen bin. Ich habe 2004 in Aarau im Jungen Theater in der Durchlaube angefangen zu spielen. Und ich habe den Slam Poetry primär als Bühnenkunst empfunden. Und ja, für mich war das auch ein eine Rolle schlüpfen. Über das Hochdeutsch fällt es mir einfacher, in eine Rolle zu schlüpfen. Und die Mundartkolumnen sind eben für die Volksstimme vorgesehen, die ich jetzt mal auf die Bühne bringe und sehe, dass das auch funktioniert.
Und also wäre ein Mundart-Slam-Text durchaus auch denkbar?
Ja, also ich will jetzt nichts versprechen, aber denkbar wäre es. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie probiert, auf Schweizerdeutsch zu reimen. Ich habe das Gefühl, dass das nicht schön ist.
Dann müsstet ihr ein bisschen mehr Schnabelweide hören, dann hören, dass das sehr schön kann sein. Also wir sind zwar dort, Schnabelweide ist eine Mundartsendung, aber einer von diesen Bühnentexten, die auf Hochdeutsch sind, wollen wir natürlich trotzdem hören von euch. Er heisst «Backpacker oder nicht von dieser Welt».
Du bist sexy. Du bist smart. Du bist open-minded. Du bist der Held, der die Welt erobert. Du bist der Backpacker. Mit einem World Around One-Way Ticket ausgestattet, stürzt du dich ins Abenteuer. Durchkreuzt Wälder, besteigst Berge, beschwimmst Meere, jagst durch Felder nach dem höchsten Seinszustand und singst am Lagerfeuer Hand in Hand ein Lied mit den Apachen. Ihr versteht euch zwar nicht, aber es ist die Herzlichkeit und das Lachen, das euch miteinander verbindet. Du pumpst dich voll mit Sinnesreizen, reist im Rausch von Land zu Land, lehrst den Chicks das Beine spreizen, poppst dich durch von Strand zu Strand und klebst in dein Bikiniheft die Bilder der Gespielinnen. Im Erlebnissammelwahn klapperst du den Weltmarkt ab, steigst auf die Kamelenbahn und reitest auf dem Wildpick ab, durch die weite Kalahari bis nach Sambia zur Safari, wo du durch die Wildnis browsend ohne Pop-up-Tiere schaust. Auf dem Felsblock knippst du Fotos huckepack mit einem Buschbock, stellst die Pics auf deinen Blog, je, ich bin ein Held.com, klick mich an, /du Opfer. Und zum Bongo tanzt du Tango mit einer Flamenco-Frau, gleitest mit ihr durch den Kongo auf Parkett zur Völkerschau. Ein blindes Kind mit einem Bein, ein Mann ohne Gebiss, ein Waisenbub mit Brüderlein, die Zukunft ungewiss. Und trotzdem sind die armen Menschen mega glücklich, lachen, singen, tanzen, springen. Das findest du brutal eindrücklich. Du bleibst kurz stehen, doch kaufst du nichts, nur gefakte Sonnenbrillen, Gucci, Guess und Hugo Boss, groß genug für die Pupillen. Du bist der Crack mit dem Röntgenblick. Du bist der Backpacker. In der Rikscha drehst du heiter auf dem Weltenkarussell, bis Neu-Delhi und noch weiter spielst du auf dem Trommelfell Bollywood-Musik vom Feinsten. Barfuß und mit wellenem Haar schwebst du in der Stille und alles ist so wunderbar durch deine Prada-Brille. Von der Reise noch benommen, fliegst du durch das Himmelszelt. Kaum zu Hause angekommen, erklärst du uns die Welt. Du hättest so viel Leid gesehen, wir sollten mal nach Indien gehen, um dich besser zu verstehen. Das kannst du nicht in Worte fassen, was du da erfahren hast. Die Menschen dort im Elend lassen, heißt so viel wie Dauerlast. Und du sprichst. Mögen die Kinder in China für ihre Arbeit besser bezahlt werden. Mögen die Frauen bei der Zwangsheirat ihr Kleid selber aussuchen dürfen. Möge bei der Steinigung mit Felsbrocken geworfen werden, weil die Betroffenen sonst mega lange leiden. Aber leider, es tut dir wirklich mega leid, da kannst du nichts dafür, steht der Alltag startbereit vor der Wohnungstür. Wer bist du, Backpacker? Woher kommst du? Und wer schickt dich in die weite, ungerechte Welt hinaus, um über sie zu richten, Bruder. Du bist kein Held, du bist nicht von dieser Welt. Du bist der Globetrottel.
Daniela Dill, eure Bühnentexte sind sprachlich sehr stark gestaltet, sind eine Mischung zwischen Erzählung und Gedicht mit rhythmisierter, wilder Sprache, mit überbordender Bilderwelt, wie wir das jetzt gerade gehört haben, dem Backpacker. Inhaltlich sehr literarisch, mondän, global, philosophisch, poetisch, habe ich mir so als Stichwörter notiert. Ich habe das Gefühl, da schreibt jemand aus der Perspektive von der Jungen, wo die Welt, die Erwachsenen ihr hinterlassen, sehr kritisch hinterfragt. Stimmt das?
Ja, also nicht nur, aber es gibt sicher hinterfrage ich die Welt kritisch. In dem Fall jetzt vom Backpacker kritisiere ich mehrheitlich das junge Verhalten oder das neuzeitige Verhalten.
Der Backpacker ist ja der, der halt überall hingeht, weil er Geld hat und er kann erzählen daheim, wie es dort ist und so, und das Gefühl hat, er sei wahnsinnig überlegen. Also das gehöre ich da daraus raus. Also die Message wäre, bleibt doch lieber daheim und schaut die kleine Welt an, wo ihr wohnt.
Nein, überhaupt nicht. Die Message ist, geht die Welt an, schaut, aber macht es für euch. Ja, einfach geht ein bisschen bescheidener in die Welt aus, meiner Meinung nach. Und nicht da irgendwie eben mit dem iPod, iPhone und iPad und beschwert euch dann nachher, dass sie ausgeraubt worden sind. Das ist immer so, dass, oh, wow, sie sind ausgeraubt worden.
Also es ist so die kolonialistische Haltung, wo man damit in die Welt rausreist, mit seinem dicken Portemonnaie.
Genau.
Soll noch etwas sagen? Die Jungen sagen heute nicht mehr politisch. Daniela Dill mit scharfer Kritik an den reichen Schweizer, die in die Welt rausgehen, in der Welt rumreisen und sich dann darüber beklagen, wenn es nicht überall so ist wie die Heime. Ein abschließendes Gespräch mit ihr in ein paar Minuten.
mit null, da fährt dein Leben an. Bist blut und brüllst auf los. Mit eins lasst Leute aus dem Buggy an und findest dich schlicht grandios. Mit zwei, da backst du umeinander, willst alles sehen und haben. Mit drei nimmst du Schaufel mit in den Sand und baust dir, was du willst haben. Mit vier stehst du erst mal auf den Ski und stürzest dich in den Schnee. Mit fünf trittst du in Kinski, Mami tut's chli weh. Mit sechs bekommst du ein Instrument und suchst die rechten Töne. Mit sieben kommt der grosse Moment, der gehst du in die Schule, wie schön. Mit 8 kannst du schon das ABC und rechnest alles aus. Mit 9 hast du den eigenen PC mit Internetanschluss. Mit 10 da machst du ein riesiges Fest in Donald Mac, das ist geil. Mit 11 gehst du in der Schule dein Best, denn der Weg im Zeck ist steil. Mit 12 da rauchst du den ersten Schlot, den findest du zwar nicht gut. Mit 13 lernst du, wie es schmusen geht, das braucht die ganze Mut. Mit 14 lehnst du dann alles ab, was von der einen kommt. Mit 15 murrst und bist schlapp, in der Schule läuft's einem rund. Mit 0 fällt das Leben an. Mit 16 bist du ein stolzer Stifter und freust dich ab dem Lohn. Mit 17 hast du schon längst ein Skift und flirsch über das Kondom. Mit 18 gehst du ins Wahllokal, was schon ein paar spannend ist. Mit 19 trampst du aufs Gaspedal und zeigst, dass du jemand bist. Mit 20 kriegst du ein Gewehr in die Hand, so riefst du zum Mann. Im grünen Gewand knallst du umeinander, so will es Gesellschaft haben. Und so hast du alle Schule besucht, was du brauchst fürs Leben da. Hast manchmal über die Lehrer geflucht und die Eltern nicht ernst genommen. Wie es weitergeht mit dem Gedicht, bestimmst vor allem du. Bestimmst vor allem du. Bestimmst vor allem du. Bestimmst vor allem du.
So ist das mit dem Leben. Sie hören den SRF 1 mit der Mundartsendung Schnabelweit. Die Wortkünstlerin Daniela Dill stellen wir heute vor. Wir haben von ihr einen Slam-Poetry-Text gehört und vorher zwei Mundart-Kolumnen. Sie haben sicher gemerkt, Daniela Dill ist eine Baslerin, aber ganz so einfach ist das nicht mit ihrem Dialekt. Markus Gasser hat es genauer wissen.
Daniela Dill, ihr seid in Liestal geboren und in Lausen aufgewachsen. Lausen, das liegt gerade hinter Liestal von Basel her gesehen. Wie würdet ihr euren Dialekt selber bezeichnen?
Ja, mein Dialekt würde ich als ein Gemisch bezeichnen zwischen dem Basler Dialekt und dem Oberbasel-Bieter Dialekt. Also von Haus aus bin ich natürlich stark Oberbasel-Bieterin. Meine Eltern sind beide bereits in Lausen aufgewachsen. Aber ich hatte in meinen frühesten Kinderjahren eine beste Kollegin an der gleichen Strasse, wo Basler hat. Und ich habe dann als einzige von der Familie von Basler, weil ich das von ihr übernommen habe.
Wir haben jetzt über eure hochdeutschen Bühnentext geredet und einen gehört. Im Gegensatz zu diesen Texten sind eure Mundartkolumnen, die ja eben für die Volksstimme geschrieben werden, für die Oberbaselbieter Zeitung, die sind aus dem unmittelbaren Leben und aus dem unmittelbaren Erlebnisumfeld raus. Also es ist eine einfache Sprache, es sind einfache, kurze Erlebnisse, Alltagssorgen und Alltagsbetrachtungen, die ihr hier macht. Wenn wir gerade eines davon zuerst hören, bevor wir weiter darüber reden, der spanische Gückel.
Es gibt schnell einmal einen Anlass dafür, dass man in einen Nachbarschaftsstreit verwickelt ist. Sei es, weil der Nachbar noch seine Rasen mäht, wenn man draußen am Nachtessen ist, weil die Kinder zu laut spielen und der Hund zu laut bellt, weil der Rauch von den anbrennenden Grillwürsten überwindet, weil der Äpfelbaum zu weit über die Grenzen überlammt oder sechs, weil das Gras zu grün und der Pool zu blau ist. Beim Wandern auf den Pierre du Moëlle-Ufer hat mir Brigitte erzählt, dass ihre Familie früher einmal einen Gückel hatte. Das sei ein wunderschöner Gückel gewesen. Ein aus Spanien. Sofort ist Brigen ins Schwärmen gekommen. Er hatte darum so ein prächtiges goldbraun-porzellanfarbiges Federnkleid und einen ganzen roten, mehrfach zackten Kamben. Und mit seinem Krähen hatte die ländliche Stimmung bei ihnen im Dorf noch so richtig untermalt. Das Problem sei dann aber gewesen, dass sich der Gückel nicht an die geltende Kreinorm gehalten hat. Statt zwischen am 6 Uhr am Morgen und am 5 Uhr zu oben, hat das temperamentvolle Tier schon am 4 Uhr zum Kreien angesetzt und bis zu oben spät durchgezogen. Und das sogar am Wochenende. Da war es dann gleich vorbei mit dieser Dorfidylle und die Meinungen haben sich gespalten. Die einen haben das ländliche Accessoire verteidigt, die anderen waren dafür, dass man den Vogel auf der Stelle ausschaffe. Eine Zeit lang sei das ein Hin und Her gewesen, zwischen Zuspruch und bösem Blick. Vor allem die einen Nachbarn haben böse geschaut. Und wo die dann noch angefangen haben, mit dem Richter zu drohen, haben sie Briges müssen Angst haben um ihre Gückel, dass der jemand noch Opfer von einem Vergiftungsanschlag wird oder dass man auf ihn schiesse. Die Fronten sind verhärtet geblieben und der Briges ihre Mutter ist schier verzweifelt. Sie hätte den eigenwilligen Vogel ja nicht können auf die 6 Uhr Morgen abrichten. Und der Zeitschaltuhr hat sie mir auch nicht einbauen. Das Krähen ist doch der Lauf der Natur. Und darum hat sie versucht, die Nachbarn mit frischen Eiern zu versöhnen. Die haben sich aber nicht erweichen lassen. Der Gückel musste weg. Da hat der Briegen ihre Mutter ausgehängt. Sie hat den Störenfried am Gurgeli gepackt und ihn zum Metzger geschleicht. Wieder daheim hat sie das gerupfte Gückel in den Kochtopf gesteckt und ist wild entschlossen zu den Nachbarn übergestapft. Wo die Türen aufgemacht hat, streckt der Briegen ihre Mutter deren den Topf ins Gesicht und sagt: «Da, ein guter.» Triumphierend hat sie auf dem Absatz kehrt gemacht und die verdatteren die Nachbarn im Türrahmen stehen. Ob der arme Tropf sofort im Mischkübel gelandet ist, oder ob die Nachbarn ihn auf dem weissen Tischtuch mit Kerzenlicht und der Siegeshymne «Conquest of Paradise» tatsächlich serviert hat, das hat Brigitte leider auch nicht gewusst. Auf den tragischen Tod von ihrem Schwarm aber haben die aufgescheuchten Hühner aber nur ein paar Wochen lang rund um die Uhr lauthals gackert.
Eine Alltagstragödie, eine kleine. Nicht belanglos, aber eben mit ganz anderem Fokus als die hochdeutschen Texte, die Bühnentexte, die ihr sonst schreibt. Ist das jetzt Zufall oder ist das Absicht, dass sozusagen die alltäglichen Sachen auf Mundart sind und die wirklich literarischen Sachen, die sind auf Hochdeutsch?
Die Mundart ist mir natürlich näher als Hochdeutsch. Und das Hochdeutsche gehört ganz klar für mich auf die Bühne. Wenn ich Hochdeutsch rede, dann spiele ich das meistens. Dann schlüpfe ich in die Rolle der Deutschen. Und die Mundart ist von dem her vielleicht ein bisschen ehrlicher.
Aber du würdest nicht sagen, die Mundart taugt gar nicht für höhere Wehen?
Nein, das will ich nicht sagen. Ich will einfach sagen, dass ich noch nie so weit bin, mit der Mundart zu spielen und literarisch können wirklich umgehen damit.
Wie seid ihr denn darauf gekommen, die überhaupt jetzt im Dialekt zu schreiben?
Das war die Vorgabe der Volksstimme. Ich denke, das ist eine sehr gute Gelegenheit, um einmal Mundart zu schreiben, weil bis zu diesem Zeitpunkt habe ich es wirklich nie probiert.
Eure Mundart-Kolumnen tönen eigentlich immer wie Erlebnisberichte aus dem eigenen Leben, wie direkt so erlebt, mit dem Seismograph sein eigenes Leben abtastet und dann verschriftlicht. Ist das so? Ist das selber erlebt? Oder ist es erfunden?
Nein, es ist alles erlebt, eins zu eins. Also erlebt oder mitgehört von Neumen.
Also bei diesen Kolumnen grenzt ihr nicht ab zwischen literarischem und zwischen Biografischem. Das ist eindeutig alles biografisch.
Ich habe natürlich zum Teil auch nur noch Erinnerungsfetzen. Und die knüpfe ich dann zusammen. Und das, was zusammenknüpft, da erfinde ich dann vielleicht das eine oder das andere rein, damit es kohärent wird. Aber die groben Sachen, die sind erlebt.
Also wo ist denn die Grenze von der Hemmschwelle, so das Private und die Öffentlichkeit zu zerren?
Ja, also ich schaue schon, dass ich meinem Umfeld, wo drin vorkommt, nicht einen allzu grossen Schaden bereite. Also da habe ich schon als Gruppe.
Jetzt hören wir noch so eine.
Tolls Elefanten. Eine Schweizer Familie ist einmal an einem schönen Juli oben, gemütlich und in bester Ferienstimmung, die toskanische Strandpromenade entlang spaziert und hat das umtriebige Nachtleben genossen. Überall waren farbige Tücher ausgelegt, wo man Sonnenbrillen, Uhren und selber geknüpfte Armbänder kaufen konnte. Als die Familie bei einem afrikanischen Strassenverkäufer geblieben ist, hat sich die Mutter der Situation verpflichtet gefühlt, seine angepriesene Holzwaren zu loben. Je, schau mal, Mann, die Elefanten sind denn herzig, die würden gut in unsere Stube passen, über dem Schmine. Der extrem entspannte Vater war ein Kauflaune und hat gefragt, ja, wollen wir sie kaufen? Ja, du, nein. Hä? Nein, nein, hat dann die Mutter entschieden. Das hat der Vater veranlasst, sich beim Verkäufer über den Preis zu informieren. «Quanto kostet das da?» mit dem Finger auf eine fünfköpfige Elefantenfamilie zeigend. «200 Euros», hat der wie aus der Pistole geschossen geantwortet. «Nein, du Mann, das ist zu teuer», hat die Mutter abgewunken und auf dem Absatz gekehrt gemacht. «Das macht doch nichts», hat der Vater nachgehockt. «Nein, los, also die müssen wir jetzt nicht kaufen.» «Doch, komm, die kauf jetzt. Das ist ein schönes Souvenir an unsere Ferien. Aber ich will doch die Elefanten nicht. Sie sind doch herzig. Wir haben keinen Platz für so Zeug.» 100 Euros, hat der Strassenverkäufer aufgeregt dazwischen geworfen, wo er die Brenzligkeit von dieser Situation erkannt hat. «Okay», hat der Vater gesagt und ihm das Geld angestreckt. «Nein, Mann, also das machst du jetzt nicht. Ich gang.» «Jetzt tu doch nicht so blöd. Ich kaufe, denke, für mich. Die Elefanten kommen mir also nicht mit heim. Das sehen wir dann noch. Also jetzt machst du mich hässig. Du machst mich dann keinen verrückt. Du hast ja gesagt, dass sie herzig sind. Very beautiful elephant, Signora. Very beautiful. Ja, ja, beautiful. Das sage ich, will ich dann nicht in unserer Stube haben.» Fast 15 Jahre später liege ich bei den Eltern auf dem Sofa und schaue die perfid herzige Elefantenfamilie im Stubenregal an, wo damals fast das Familiendrama ausgelöst hat. Der wunderbare Juli oben war auf das Haben nämlich völlig am Arsch und wir sind auf direktem Weg in Bungalow zurückgegangen. Weil ich unbedingt wollte wissen, wo die Elefanten sind und ich nicht aufgehört habe zu stürmen, hat mich der Vater ins Vertrauen gezogen. Er hat mir verraten, dass er die Holzelefanten gut im Kofferraum verstaut hat. In einem Hohlraum unter der Abdeckung. Wo die Mutter erfahren hat, dass ich das Versteck von diesen kleinen Elefanten kenne, hat sie mir vorgeschlagen, ein bisschen ins Meer rauszuschwimmen. An einer tiefen Stelle, wo ich nicht mehr stehen konnte, hat mich die Mutter an den Handgelenk gehabt und droht: «Du sagst mir jetzt, wo die Elefanten sind, oder ich lasse dich los.» Als ich nach der Sommerferie die einzige von der Klasse war, die schwimmen konnte, habe ich mich mit der Mutter wieder versöhnt.
Holzelefanten, eine Ferienerinnerung von Daniela Dill. So tragisch, wie das tönt jetzt am Schluss, sei es dann aber nicht gewesen, trotz mal in Italien, aber trotzdem sei es eine selber erlebte Geschichte, hat sie gemeint. Wer mehr von Daniela Dill möchte wissen, kann ihre Slam-Text lesen in einem Büchli. Das Büchli heisst «Herzrhythmusstörungen». Angaben dazu finden Sie jetzt auf unserer Internetseite srf1.ch. Das war es für heute von der Schnabelweide Redaktion von dieser Sendung. Markus Gasser, Musikredaktion Roland Lütti, am Mikrofon war Reto Scherer. Nächste Woche geht es hier in der Schnabelweide. Achtung, das ist kein Witz, um den Appenzeller Witz. Mehr Mundart wieder heute in einer Woche nach den 9 Nachrichten. Jetzt noch 3 Minuten, dann gibt es 10 Nachrichten und den Sport mit der Zusammenfassung vom heutigen Tag.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.